Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vor allen Dingen freue ich mich, dass ich das schon das zweite Mal bei der Ringvorlesung Rechtsextremismus und Justiz dabei bin. Die erste war ja an der Viadrina-Universität in Frankfurt-Oder. Im Dezember 2022 war ich da. Es war, glaube ich, noch kälter als heute. Ups, ich habe es immer noch nicht dran. Ich habe dort über die Geschichte der mangelnden Beschäftigung des Rechts mit Rassismus gesprochen. Und da vor allem auch über die juristische Ausbildung. Wir haben ja gerade gehört, Anlass der Reihe ist ja auch die Änderung des deutschen Richtergesetzes. Und dabei habe ich eher am Rande auch über Antisemitismus gesprochen. Heute möchte ich nicht am Rande, sondern zentral über Antisemitismus sprechen. Und ich will kurz erklären, warum. Es wurde gerade erwähnt, ich habe eine Dissertation geschrieben über Rassismus im Recht. Ich habe vor ungefähr 15 Jahren, glaube ich, damit angefangen, mich mit dem Thema Rassismus im Recht und damit mit einer fundamentalen Leerstelle im deutschen Recht zu beschäftigen. Ich war geradezu geschockt, wie wenig es dazu gibt. Das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert. Insbesondere durch Einflüsse der Critical Race Theory, also vor allen Dingen US-amerikanische rechtliche Einflüsse, bestärkt hat sich in Deutschland eine rassismuskritische Rechtswissenschaft herausgebildet. Es sind Dissertationen erschienen und verstärkt durch die Debatten auch im Bundestag zur Ersetzung des Rassebegriffs im Grundgesetz. Er ist noch nicht ersetzt und ich glaube auch nicht, dass er jemals ersetzt werden wird, aber es gab eine Debatte darum. Verstärkt dadurch und ich glaube auch verstärkt durch die Debatten um Racial Profiling, da gibt es ja Gerichtsverfahren, gerade soll das Bundespolizeigesetz geändert werden. Die Black Lives Matter-Proteste haben da natürlich eine ganz große Rolle gespielt. Und letztlich auch verstärkt durch Förderprogramme des Bundes, ist das Thema Rassismus und Recht jetzt langsam auch im juristischen Mainstream angekommen. Und das ist natürlich gut. Mit Blick auf Antisemitismus klafft immer noch eine veritable Lücke, wenn wir jetzt mal von rechtshistorischer Forschung zu Antisemitismus im Recht vor 1945 absehen. Es gibt ein paar Ausnahmen. Ich bringe immer Bücher mit und die könnt ihr euch danach total gerne hier vorne mal durchblättern. Eine total empfehlenswerte Ausnahme ist die Studie, eine rechtshistorische Studie von Christoph Jahr. Christoph Jahr ist Historiker, kein Jurist. Und er hat sich Debatten über die juristische Ahndung judenfeindlicher Agitation in Deutschland von 1879 bis 1960 angesehen und da insbesondere die Debatten um die Entstehung des Straftatbestandes der Volksverhetzung. Sehr empfehlenswert. Eine weitere Ausnahme ist die viel zu wenig beachtete Dissertation von Sergej Lagodinsky, Kontexte des Antisemitismus, rechtliche und gesellschaftliche Aspekte der Meinungsfreiheit und ihre Schranken von 2013. Die habe ich nur als E-Book, deswegen kann ich die jetzt nicht hochhalten. Und schließlich ein eher journalistischer, aber nichtsdestotrotz ausgezeichneter Beitrag, Ronen Steinke, Terror gegen Juden. In jüngerer Zeit sind auch einige Zeitschriftenbeiträge erschienen, zum einen anlässlich der antidiskriminierungsrechtlichen Kuwait-Airlines-Entscheidung von Frankfurter Gerichten. Ich hoffe, ich schaffe es heute noch, auf die einzugehen, sonst machen wir es vielleicht dann in der Diskussion. Zum anderen zum Umgang der Strafjustiz mit Antisemitismus. Und für aktuelle rechtliche Entwicklung zu Rassismus und eben auch zu Antisemitismus lohnt sich immer ein Blick in ein Werk, was außerhalb der Akademie erschienen ist und jedes Jahr erscheint. Der Recht-gegen-Rechts-Report. Also auch das nochmal eine Empfehlung von mir an euch. Erfreulicherweise gibt es jetzt auch einige Forschungsprojekte zum Thema Antisemitismus und Recht, die aus Geldern des BMBF-Förderprogramms Antisemitismus finanziert werden. Ich freue mich, dass auch einige der Forschenden heute hier sind, weil auch an der HU, an der Juristischen Fakultät dazu ja zwei Teilprojekte, genau, es zwei Teilprojekte gibt. Und schließlich sind im Zuge des aktuellen Krieges zwischen der Hamas und Israel zahlreiche juristische, vor allen Dingen Blogbeiträge in letzter Zeit veröffentlicht worden, in denen es um die Frage des Verhältnisses von Antisemitismus, Meinungs-, Versammlungs- und Kundfreiheit geht. Und hier scheint es, haben plötzlich sehr viele etwas zu sagen, die sonst zu Antisemitismus noch nicht so viel zu sagen hatten. Einer dieser Beiträge ist Ende Dezember auf dem Verfassungsblog erschienen. Er trägt den Titel „Die Implementierung der IRA-Arbeitsdefinition Antisemitismus ins deutsche Recht – eine rechtliche Beurteilung“ und er vertritt unter anderem die These, die Implementierung der IRA-Definition Antisemitismus und auch die ausdrückliche Nennung von Antisemitismus, zum Beispiel in § 46 Absatz 2 Strafgesetzbuch oder im Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz, mit dem ich ja alltäglich in meiner Arbeit in der Ombudsstelle arbeite. Diese Nennung und diese Definition seien gar nicht nötig, beziehungsweise sie seien für die Bekämpfung von Antisemitismus sogar hinderlich. Als Praktikerin kann ich über solch eine Aussage nur den Kopf schütteln und ich muss sagen, leider. Ich würde mich freuen, wenn sie stimmt. Nun ist besagter Beitrag von vielen von mir sehr geschätzten Kollegen und Kolleginnen unterschrieben, die sich in der Vergangenheit darum verdient gemacht haben, die Leerstellen des deutschen Rechts mit Blick auf Rassismus, Sexismus, Trans- und Homophobie gezeigt zu haben. Und es hat mich verwundert, es hat mich erschrocken, es hat mich traurig und auch ein bisschen wütend gemacht, wie wenig sie über die Verfasstheit der Realität des Antisemitismus wissen. Und deswegen möchte ich heute meinen Vortrag dem Antisemitismus widmen. Und ich möchte dabei nicht dabei Rassismus und Antisemitismus gegeneinander ausspielen, im Gegenteil. Ich möchte gern Gemeinsamkeiten in der Unterschiedlichkeit aufzeigen. Und damit komme ich zur ersten Folie. Worum geht es mir heute? Ich habe drei Thesen mitgebracht. Erstens, in der Rechtswissenschaft und in der Rechtspraxis gibt es mehr Gemeinsamkeiten mit Blick auf die Leerstellen in der Beschäftigung mit Rassismus und Antisemitismus als Unterschiede. Zweitens, trotzdem sind Rassismus und Antisemitismus nicht dasselbe und bedürfen differenzierter rechtlicher Betrachtung. Und drittens, dabei sind Definitionen von Rassismus und von Antisemitismus notwendig, damit Betroffene effektiveren rechtlichen Schutz bekommen können. Kannst du weitermachen? Um diese Thesen zu erörtern, werde ich erstens die Kämpfe, Debatten und auch Definitionsversuche nachzeichnen, die die Genese des Rechts gegen Rassismus und Antisemitismus prägen, und zwar im rechtlichen Mehrebenensystem. Weil wenn ich über deutsches Recht spreche, muss ich mir natürlich auch internationales Recht anschauen, was deutsche Debatten prägt und was natürlich auch Geltung hat in Deutschland. Ich werde Leerstellen in der Beschäftigung mit Antisemitismus in der rechtlichen Anwendungspraxis beleuchten. Ich habe bei der Vorbereitung meines Vortrags gemerkt, dass ich so viele Beispiele gefunden habe, dass ich hier hätte 3 Stunden reden können. Das mache ich so ein bisschen summarisch. Wir können aber gerne natürlich danach noch darüber diskutieren. Und schließlich werbe ich ein bisschen für rechtliche Leitplanken, namentlich die Bedeutung von Arbeitsdefinitionen. Und ich habe auch 2 Arbeitsdefinitionen mitgebracht. Ich werde es aber überhaupt nicht schaffen, die hier vorzustellen. Die sind dann am Ende meiner Folie. Das heißt, wenn wir danach noch diskutieren wollen über die IRA-Arbeitsdefinition Antisemitismus und die viel weniger bekannte und genauso wichtige IRA-Arbeitsdefinition Antiziganismus, dann können wir das gern gemeinsam noch in der Diskussion machen. Ich werde jetzt detailliert nicht auf die Definition in meinem Vortrag eingehen. Worauf gehe ich ein? Ich beginne mit den USA. Warum? Das US-amerikanische Verfassungsrecht, genau, lass erst mal so. Perfekt, vielen Dank. Das US-amerikanische Verfassungsrecht ist für das internationale Antidiskriminierungsrecht fundamental prägend. Es hat die ersten internationalen Menschenrechtsabkommen ebenso geprägt wie das deutsche Grundgesetz. Wer dazu mehr wissen möchte, und jetzt halte ich mal mein Buch hoch, der kann hier gern was dazu nachlesen. Im Hintergrund seht ihr ein ikonografisches Bild. Es entstand 1954 nach der Entscheidung Brown versus Board of Education. Ich hoffe, dass sie mittlerweile Eingang gefunden hat in die juristische Ausbildung. Bei mir war das nicht so. Mit der US Supreme Court die rassistische Segregation an Schulen für verfassungswidrig erklärt hat. Dieser bedeutende Kampf der schwarzen Bürgerrechtsbewegung hat auch die rassismuskritische Beschäftigung mit Recht in Europa und in Deutschland geprägt. Zugleich hat sie eine Leerstelle, den Antisemitismus. Und das ist aus der spezifischen Geschichte des Rassismus in den USA verstehbar. Mach mal noch nicht, sag dir, wenn du weitermachst, ja? Okay. 1865 wurde mit dem 13. Zusatzartikel zur US-amerikanischen Verfassung die Sklaverei abgeschafft. Und wenn ich Sklaverei sage, dann meine ich die Versklavung, die Ausbeutung, die Entmenschlichung, die Vergewaltigung und die Ermordung von Menschen, die vom afrikanischen Kontinent verschleppt wurden und deren Nachfahren. Menschen, die fortan als Negros, später als schwarze Amerikaner oder als Afroamerikaner bezeichnet wurden und sich selbst bezeichnen. das 14. Amendment, also der 14. Zusatzartikel, den habe ich jetzt hier nicht auf der Folie, zur Verfassung von 1886 und der 15. Zusatzartikel, den seht ihr hier von 1870, sollten Vorsorge treffen für die Diskriminierung schwarzer Menschen, die natürlich mit der Abschaffung der Sklaverei nicht aufhörte, sondern ihre Form veränderte. Und hier seht ihr den von mir leicht gekürzten Text des 15. Amendments: The right to vote shall be not denied on account of race, color or previous condition of servitude. Also eine ganz klare Beschäftigung mit antischwarzem Rassismus aus der spezifischen Geschichte der USA heraus. 1866 und 1964 wurden dann in den USA Civil Rights Acts, also einfache Antidiskriminierungsgesetze, erlassen, die die Durchsetzung des Verfassungsrechts in der Praxis verbesserten und die ungefähr vergleichbar sind mit dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, das in Deutschland 2006 in Kraft trat, und dem Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz 2020. Das muss man sich immer wieder auf der Zunge zergehen lassen. Wobei eben der Schutz und die Diskriminierung schwarzer Menschen im Mittelpunkt standen, später erweitert auf Native Americans und Latin Americans. Recht gegen Rassismus in den USA, und jetzt könntest du weitermachen, ist damit Recht gegen rassischen Rassismus, oder man könnte auch sagen gegen biologistischen Rassismus. Er ist gekennzeichnet durch die Annahme, dass es biologisch unterscheidbare, durch genealogische Abstammung verbundene menschliche Rassen oder Gruppen gibt, die in einem Über- und Unterverhältnis stehen. Das habe ich hier zusammengefasst als biologische Anthropologie und White Supremacy. Die Critical Race Theory, die ich heute schon angesprochen habe, hat es sich zum Verdienst gemacht, darauf hinzuweisen, dass Race natürlich keine biologische, sondern eine sozial hergestellte Kategorie ist. Trotzdem hält auch Critical Race Theory daran fest, dass es sich bei Rassismus um White Supremacy handelt, also die Unterscheidung zwischen politisch, ökonomisch und sozial privilegierten Weißen auf der einen Seite und deprivilegierten, unterdrückten Schwarzen, Roten oder Braunen Menschen auf der anderen Seite. Ne, lass mal noch, ich muss noch gucken. Juden und Jüdinnen sind in diesem Verständnis weiß. Sind damit keine andere Race, keine distinct Race nach der Rechtsprechung des Supreme Court, sondern eine Religion oder eine Ethnie. Das entspricht auch dem Selbstverständnis der allermeisten Menschen, jüdischen Menschen in den USA. Es führt jedoch zu einem unterkomplexen Verständnis von Antisemitismus und auch zu Rechtsschutzlücken, weil sich der antidiskriminierungsrechtliche Schutz in den USA eben ganz zentral auf die Kategorie Race stützt. Das will ich jetzt zeigen, kannst du weitermachen, an einer Entscheidung des Supreme Court, du kannst sie gleich aufklären, stopp, genau, danke, aus dem Jahr 1987, das ist die Entscheidung Charité Filia Congregation. Diese Entscheidung ist nicht so bekannt wie die Brown versus Board of Education Entscheidung. Sie ist aus dem Jahr 1987 und der Supreme Court hatte über einen Fall antisemitischer Hetze in Maryland zu urteilen. Da befindet sich die Gemeinde Charité Filia. Die Synagoge der Gemeinde war mit antisemitischen Slogans beschmiert worden, worauf die Gemeinde die Täter wegen Diskriminierung auf Schadensersatz verklagt hatte. Das konnte sie 1987 schon, weil es gab ja den Civil Rights Act. Und sie hat sich da berufen auf den Civil Rights Act aus dem Jahr 1866, eine antidiskriminierungsrechtliche Vorschrift, die staatliche und auch private Eingriffe durch Racial Discrimination, und darum ging es jetzt, in Eigentumsrechte verbietet. Also sie wollte letztlich Schadensersatz von diesen Tätern haben. Die Täter, die in der Gerichtsverhandlung in der ersten Instanz noch angegeben hatten, ihr Ziel sei es gewesen, the Jewish race zu beleidigen, argumentierten später strategisch, Juden könnten sich gar nicht auf das Gesetz, also den Civil Rights Act von 1866, berufen, denn sie seien ja Teil der Caucasian race, also der weißen Rasse, und damit gar nicht vom Schutzbereich des Gesetzes erfasst. Das Gericht und letztlich auch der Supreme Court folgten leider dieser antidiskriminierungsrechtlichen Logik, die eben auf die Zugehörigkeit zu Kategorien festgeschrieben ist, und prüfte nicht den antisemitischen Gehalt der Schmierereien, sondern die Zugehörigkeit der Betroffenen. Und dazu habe ich ein Zitat mitgebracht. von mir übersetzt. Juden können eine Klage gegen rassistische Diskriminierung nach dem Civil Rights Act erheben, weil sie zum Zeitpunkt des Erlasses der Vorschrift zu den Völkern zählten, die als andere Rassen angesehen wurden und daher vom Schutzbereich des Gesetzes erfasst waren, als es verabschiedet wurde. Sie sind nicht von der Klageberechtigung ausgeschlossen, nur weil sie, wie die Beklagten, Teil dessen sind, das heute als kaukasische Rasse angesehen wird. Was passiert hier? Der Gerichtshof, der macht quasi eigentlich einen ganz interessanten Move, nämlich den Original Intent Move. Der schaut sich an, also historische Auslegung, was war eigentlich der Ziel des Gesetzgebers zum Zeitpunkt von 1860 und sagt dann, okay, damals waren eben Juden eine Rasse, deswegen können sie sich darauf beziehen, aber heute, stellt er trotzdem fest, ist es nicht mehr so, beziehungsweise doch, aber sie sind Teil der Caucasian Race. Mit der Bezeichnung Caucasian verwendet der Gerichtshof einen in den USA für Angloamerikanerin, also weiße Amerikanerin, fest etablierte Bezeichnung, die jedoch auf eine alte rassenanthropologische Bezeichnung für die weiße und europäische Rasse zurückgeht. Sie geht zurück auf Johann Friedrich Blumenbach, einen deutschen Ethnologen, der 1775 die Menschheit in 5 Hauptrassen unterteilte. Was heißt das jetzt für die jüdischen Kläger in dem konkreten Fall? Es bedeutete für sie, die Terminologie der Rasse akzeptieren zu müssen, denn es war die einzige verfügbare Sprache, mit der sie antidiskriminierungsrechtlich Schutz erhalten konnten. Und das wurde in den USA, gerade in jüdischen Kreisen, sehr, sehr kontrovers diskutiert, weil es ja eher ein Erfolg war, sich quasi vom Stigma Race befreit zu haben. Am selben Tag fällte der Supreme Court noch eine andere Entscheidung, die ist noch weniger bekannt. Und zwar hatte er zu entscheiden über eine Klage eines muslimisch-arabischen Klägers in einem arbeitsrechtlichen Antidiskriminierungsverfahren und auch ihm attestierte der Gerichtshof die Zugehörigkeit zur Caucasian Race und kam nur über diesen Link des Original Intents dazu, dass er quasi Schutz auf Grundlage dieser antidiskriminierungsrechtlichen Regelungen bekam. Diese Fälle verdeutlichen, dass Rassismus und Rassismus eben nicht dasselbe ist und sie verdeutlichen auch, dass Rassismus und Antisemitismus nicht dasselbe ist. Und deswegen möchte ich euch jetzt zu einer kurzen Rassismus- und Antisemitismus-kritischen, theoretischen Kategorisierung einladen. Das ist die nächste Folie. Habe ich das erste Mal? Ja, danke schön. Das Verständnis des US Supreme Court ist eins des, was ich schon vorgestellt habe, des rassischen bzw. biologistischen Rassismus, der von der Existenz unterschiedlicher unterscheidbarer Abstammungsgruppen aussieht, die auch sichtbar voneinander zu unterscheiden sind, die in einem Über- und Unterordnungsverhältnis sind und dabei wird die Eigengruppe erhöht und die Fremdgruppe abgewertet. Mit dieser Definition von Rassismus sind wahrscheinlich mittlerweile auch die meisten Juristinnen in Deutschland einverstanden und auch weltweit. Doch was ist mit Gruppen, die nicht nach biologischen, sondern nach kulturellen bzw. ethnischen Kriterien eingeteilt werden? Zum Beispiel türkische, kurdische, arabische, muslimische Menschen, zum Beispiel Sintise und Romja. Menschen, die Thilo Sarrazin in seinem rassistischen Manifest von 2010, Deutschland schafft sich ab, als Ursache aller Probleme Berlins beschrieb, eine Problembeschreibung, die sich später der Täter von Hanau, der am 19. Februar 2020 9 junge Migrantinnen ermordete, problemlos zu eigen machte. Also eine Definition des kulturalistischen Rassismus, eine Vorstellung der Einteilung der Welt in Kulturen bzw. Ethnien. Diese Form des kulturalistischen Rassismus unterscheidet sich von White Supremacy nicht nur, weil sie stärker an Kultur als an Biologie anknüpft, auch weil sie nicht nur auf Über- und Unterordnung, sondern eher auf Abgrenzung stellt. Ich spreche hier den Ethnopluralismus der neuen Rechten insbesondere an, die sagen quasi, jedes Volk soll seine Scholle haben, wir müssen nur darauf achten, dass alle voneinander gut abgegrenzt sind. Antisemitismus kann sich mit diesen beiden Formen des Rassismus verbinden, er geht jedoch nicht in ihnen auf. Und ich bitte dazu, dass wir die letzte Folie machen. Es gibt ihn als religiösen Antijudaismus, es gibt ihn in der biologischen und in der ethnischen Variante, also auf einer eher noch im historischen Nationalsozialismus natürlich der biologistische Rassenantisemitismus, heute mitunter stärker auf kulturelle Eigenschaften abstellen. Wobei die antisemitische Projektion die Juden auch, aber nicht in erster Linie abwertet, sondern ihnen eher unheimliche und gleich zerstörerische Mächte zuschreibt. Der Rassismusforscher George Frederiksen, auf den ich mich in meiner Dissertation wesentlich bezogen habe, hat es gut auf den Punkt gebracht. Er hat geschrieben, während die Afroamerikaner nicht modern genug waren, waren die Juden zu modern. Und ich finde, er hat damit die unterschiedlichen Projektionen im weißen Überlegenheitsrassismus, also in White Supremacy und im Antisemitismus gut auf den Punkt gebracht. Der Jude symbolisiert damit aber nicht nur das Andere, wie im Rassismus, sondern auch und vielmehr das Dritte, also den Widerspruch zur Gruppe der anderen, den Widerspruch, den Dritten innerhalb der Menschen, die sonst alle eine Nation haben. Ich möchte mich hier auch auf die Arbeit des Antisemitismusforschers Klaus Holz hinweisen, und das ist, glaube ich, jetzt das letzte Buch, was ich hochhalte. Klaus Holz hat zusammen mit Thomas Hauri ein Buch geschrieben, das heißt Antisemitismus gegen Israel, und ich halte es für eine sehr, sehr differenzierte Auseinandersetzung mit dem Sujet und würde es euch allen ans Herz legen. Das ist mittlerweile auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung erschienen. Da ist es wesentlich billiger und auch ein bisschen leichter. Ein letzter Unterschied zwischen den unterschiedlichen Formen von Rassismus und Antisemitismus ist, dass Rassismus ein Begriff ist, der aus der Gegnerschaft gegen rassistische Kategorisierung und Unterdrückung entstanden ist. Ja, der Begriff Rassismus entstand in den 1930er Jahren, als Forscherinnen wie Ruth Benedikt aus den USA oder Magnus Hirschfeld aus Deutschland versuchten, mit dem Begriff gegen die Rassentheorien der Nazis anzuschreiben. Das ist bei Antisemitismus anders. Antisemitismus ist eine Wortschöpfung der antisemitischen Bewegung des 19. Jahrhunderts. Und warum sage ich das noch hier mal so deutlich? Weil immer wieder der Einwand zu hören ist, es könne per Definition keinen arabischen Antisemitismus geben, da die Araber selber Semiten seien. Das geht an der Sache vorbei, weil mit Antisemitismus also schon bereits von der Genese des Begriffs ausschließlich judenfeindliche Einstellungen und Handlungen gemeint sind. Also nicht Rassismus gegen arabische Menschen, den es natürlich auch gibt. Wenden wir uns jetzt dem internationalen Recht zu. Als Reaktion, ich habe da nur zwei Beispiele aufgeführt, die Europäische Menschenrechtskonvention von 1950 und die UN-Konvention gegen Rassismus von 1965, in Deutschland ratifiziert 1969. Als Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg entstanden nach 1945 zahlreiche menschenrechtliche Verträge, die, Zitat, Rechte und Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache und Religion, Zitat Ende, das geht noch ein bisschen weiter, verkündeten. Das Zitat ist exemplarisch und stammt aus der am 10. Dezember 1948 verabschiedeten Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und Rasse ist die erste Kategorie in der Liste dieser Diskriminierungsverbote. Und im Unterschied zum US-amerikanischen Recht meinte Rasse hier natürlich auch eine ganz entschiedene Reaktion auf die Rassengesetzgebung der Nationalsozialisten, die antisemitisch war. Trotzdem adressiert die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte an keiner Stelle ausdrücklich Antisemitismus. Das gilt auch für die Europäische Menschenrechtskonvention von 1950, die ein gleichlautendes Diskriminierungsverbot enthält. Ihr seht es hinter mir. Und es gilt auch für die 1965 von der UN-Generalversammlung verabschiedete UN-Antirassismuskonvention, die seit 1962 in der UN-Menschenrechtskommission sehr kontrovers von Delegierten aus aller Welt diskutiert wurde. Die Entstehung von ICERD, also der UN-Antirassismuskonvention, ist viel stärker als die der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vor dem Hintergrund des Kolonialismus und der gegen diesen gerichteten Befreiungsbewegungen zu verstehen und auch der damals in Südafrika schon herrschenden Apartheid. Artikel 1 ICERD, danke schön, da hast du schon, das ist perfekt. Statuiert in der englischen Vertragsfassung, in this convention the term racial discrimination shall mean any distinction, exclusion, restriction or preferred preference based on race, color, descent or national or ethnic origin. Das heißt, die Konvention richtet sich nicht nur gegen biologistisch-rassistische Diskriminierung, sondern auch gegen kulturalistische Formen des Rassismus. Hier kommt es durch Ethnie zum Ausdruck. Was nicht Teil der Aufzählung ist, ist Antisemitismus und auch Religion ist nicht Teil der Aufzählung. Das resultiert vor allem aus der Konfrontation zweier politischer Blöcke, ich hatte es schon gesagt, sie ist sehr kontrovers diskutiert worden, im Kalten Krieg und auch auf der bereits bestehenden Auseinandersetzung zwischen dem 1949 gegründeten Staat Israel und den Israel umgebenden arabischen Staaten und das wohlgemerkt noch vor dem Sechstagekrieg von 1967. Ja, wir sind jetzt so im Jahr 1962 bis 64, als diese Diskussionen stattfanden. Doch schon damals wurden Rassismus und Antisemitismus gegeneinander ausgespielt. Die USA und Israel setzten sich in der UN-Menschenrechtskonvention dafür ein, dass Religion aufgenommen wird in den Katalog der Kategorien. Und das vor allem vor dem Hintergrund religiöser und antisemitischer Verfolgung von Juden in den Ostblockstaaten, insbesondere in der Sowjetunion. Das war damals der Grund. Die Sowjetunion dagegen wollte im Verbund mit verschiedenen afrikanischen und asiatischen Staaten den Schwerpunkt auf etwas anderes legen, nämlich auf Rassismus, der sich auch stark in den USA abspielte. Also die Diskriminierung von Afroamerikanerinnen, über die wir gerade gesprochen haben, die damals natürlich noch in vollem Gange war, und auch die postkoloniale Situation in afrikanischen und asiatischen Staaten. Arabische Staaten wiederum unterstützten den zweiten Block, und zwar vor dem Hintergrund des von mir schon angesprochenen Israel-Palästina-Konflikts. Und vor diesem Hintergrund schließlich brachte die israelische Delegation den Vorschlag ein, zumindest in die Präambel der Konvention, und in der Präambel werden besonders eklatante Formen von Diskriminierung, gegen die alle Mitgliedstaaten kämpfen wollen, quasi exemplarisch aufgezählt, dass insbesondere in die Präambel der Begriff Antisemitismus aufzunehmen sei. Vor allem, um dessen dualistische Natur aus rassistischer und religiöser Diskriminierung, die ich gerade versucht habe nachzuzeichnen, rechtlich abzubilden. Der Vorschlag erhielt Unterstützung aus den USA und aus Südamerika, das wäre heute anders. Widerstand begegnete ihm von der Sowjetunion, wir haben gerade auch gehört warum, und von arabischen Staaten. Der Vertreter Saudi-Arabiens äußerte in den Verhandlungen, dass während Europa unter dem Narzissmus gelitten habe, der Rest der Welt unter dem Kolonialismus gelitten habe und heute die arabische Welt unter dem Zionismus leide. Er wiederholte auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ja 95% der Araber Semiten seien. Also diese ganzen Diskussionen, die sich bis heute noch durchziehen, hatten damals ihren Ursprung, als die Weltengemeinschaft zusammenkam und sich einigen wollte auf eine gemeinsame Regelung gegen Rassismus. Unter den kontrovers diskutierten Vorschlägen für eine Klausel in der Präambel waren schließlich Antisemitismus, Nazismus, Neonazismus und Kolonialismus. Die Sowjetunion schlug vor, auch den Zionismus aufzunehmen, da er, Zitat, zur selben Klasse verabscheuungswürdiger Phänomene gehöre. Das Ergebnis schließlich war, man kann vielleicht sagen zum Glück, ein Kompromiss. Die Delegierten verzichteten auf alle Ismen. Deswegen haben wir dort keinen einzigen Ismen drin, sondern immer nur noch diese Kategorien heute. Das war auch das erste Mal, dass in den Vereinten Nationen der Zionismus mit dem Rassismus verglichen wurde. Und es sollte, das wissen wir, nicht das letzte Mal sein. Und dazu bitte ich dich umzuschalten. Das ist ein Bild von der Weltkonferenz gegen Rassismus in Durban im Jahr 2001. Ich weiß nicht, wer von euch damals schon quasi das internationale Parkett verfolgt hat. Das war ein sehr, sehr großer Skandal, dass dort insbesondere von iranischer Seite diese Konferenz letztlich missbraucht wurde, um daraus eine anti-israelische Konferenz, kann man sagen, zu machen. Also lest euch mal den Wikipedia-Beitrag durch dazu, das habe ich gestern getan. Das ist ganz erschreckend. Und man sieht, ich habe das Bild einfach gewählt, weil man diese Vergleiche des israelbezogenen Antisemitismus, von dem ich sagen würde, dass es ihn gibt, und das sind Beispiele hier, also die Gleichsetzung als sogenannten Nationismus, und hinten sieht man auch, Zionismus ist Rassismus, dass es eben dort sehr, sehr deutlich geworden ist. Das heißt, die Diskussion, die schon 1962 in der UN-Menschenrechtskommission geführt wurde, beinhaltet sämtliche Topoi, die heute auch die kontroversen Debatten international um Rassismus und Antisemitismus kennzeichnen. Es geht um Opferkonkurrenzen, es geht um Anerkennungskämpfe im Rahmen globaler politischer Machtverhältnisse, es geht um ein Verständnis von Antisemitismus als nur eine andere Form von Rassismus, es geht um Differenzen zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden und es geht eben auch oft um die unreflektierte Dämonisierung Israels, die dazu führt, dass Zionismus und Rassismus gleichgesetzt werden. Rechtlich lagen sich diese Schwierigkeiten des Umgangs mit Antisemitismus und auch die Entscheidung, das nicht zu benennen, natürlich auch nieder. Nämlich darin, wenn diese auf religiöse Intoleranz, also Religion, oder auf Rassenantisemitismus nationalsozialistischer Couleur beschränkt wird und damit reduziert und verengt wird. Der Komplexität antisemitischer Artikulation und deren spezifischen ideologischen Gehalt zur Er- bzw. müsste sagen zur Verklärung abstrakter Machtverhältnisse werden beide Kategorien Religion oder auch Rasse oder auch Ethnizität eben nicht gerecht. Das zeigt sich auch in der Entscheidungspraxis des UN-Ausschusses CERT, also des UN-Antirassismus-Ausschusses, der über die Einhaltung von ICERT wacht. Vielleicht kannst du noch mal weitermachen. Noch eins weiter? Ja, danke schön. In der Arbeit von ICE, von CERT, so heißt der Ausschuss, spielt Rassismus viel eine Rolle und das ist auch gut und ich will die Arbeit da von CERT ausdrücklich wertschätzen. Antisemitismus spielt jedoch kaum eine Rolle. Es gibt einen Fall lediglich, der steht da, jüdische Gemeinde von Oslo und anderen gegen Norwegen. Ja, da hat der Ausschuss entschieden, dass Hetzreden einer Neonazi-Gruppierung gegen Juden eine Diskriminierung nach der Konvention darstellen, die der Vertragsstaat, in diesem Fall Norwegen, mit den Mitteln des Rechts zu verfolgen habe. Das war allerdings, würde ich sagen, auch so ein bisschen leicht, weil die Redner der Organisation hatten sich auf die Vorherrschaft einer nach nationalsozialistischen Rassentheorien definierten norwegischen weißen Rassen berufen. Die hatten sowohl gegen Juden als auch gegen Migranten gehetzt. Das war rechtlich und politisch unstrittig, dass das Tatbestandsmerkmal Racial Hatred in Artikel 4 von ICERT damit erfüllt war. Und auch wenn wir uns die Rechtsprechung des EGMR anschauen, also des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrecht, das habe ich jetzt weggelassen, weil es zu weit führen würde, werden wir sehen, dass da durchaus Antisemitismus auch in unterschiedlichen Ausführungen zur Kenntnis genommen wird, aber eben immer dann, wenn das rechtsextreme Gruppierungen machen, wo die Bezüge auch zum historischen Nationalsozialismus sehr, sehr klar sind. Das führt uns zum deutschen Recht. Beides Recht gegen Antisemitismus und gegen Rassismus musste und muss auch in Deutschland errungen werden, erkämpft werden. Es ist nicht vom Himmel gefallen. Oft ist Rechtsdurchsetzung ein politisches Zugeständnis, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Die ausdrückliche Aufnahme von rassistischen Beweggründen in die Liste der Grundsätze für Strafzumessung, das ist der Paragraph 46 StGB, erfolgte erst 2015 auf Empfehlung des Bundestagsuntersuchungsausschusses zum NSU-Komplex, also nach den NSU-Morden. Antisemitische Beweggründe kamen 2021 hinzu. Ihr wisst vermutlich warum, als Reaktion auf das Attentat auf die Haller Synagoge am 9. Oktober 2019. Aber von vorn. Das Verbot der Diskriminierung wegen der Rasse in Artikel 3 Grundgesetz reagierte natürlich auf den Nationalsozialismus. Doch es gelangte erst auf Druck der Alliierten ins Grundgesetz. Wer sich dafür interessiert, den möchte ich wieder auf meine Dissertation verweisen, da habe ich das ganz gut nachgezeichnet. In den Protokollen des Parlamentarischen Rates, ihr seht hier ein Foto aus dem Parlamentarischen Rat, der 1948 und 1949 die Grundrechte ausarbeitete, ist jedoch von den Nürnberger Rassegesetzen nichts zu lesen und natürlich auch nichts vom deutschen Kolonialismus. Verschämt wird darin auf die Erfahrungen der Vergangenheit verwiesen, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass nicht nur gegen die narzisstisch-antisemitischen Entrechtungen, sondern auch, Zitat, gegen die bolschewistischen Entrechtungen künftig vorzugehen sei. Hier zeigt sich der totalitarismustheoretische Zugriff der Verfassung. Und es zeigt sich auch, wenn ihr euch mal die Protokolle anschaut oder wieder in meine Diss schaut, wie wenig verschämt die Väter und Mütter des Grundgesetzes waren, als es darum ging, in der Debatte um die Grundrechte die übelsten antiziganistischen Stereotype über Sinti und Roma zu bedienen. Soweit zum Grundgesetz. Gegen eine strafrechtliche Penalisierung von antisemitischer bzw. rassistischer Hetze im Grundgesetz, das ist ein Weg, den die DDR zum Beispiel gegangen sind und auch einige Landesverfassungen, zum Beispiel die bayerische Landesverfassung, aber gegen den Weg quasi rassistische Hetze im Grundgesetz zu verbieten, sträubten sich die Parlamentarierinnen 1949. Eine Reihe juristischer Skandale um antisemitische Hetzrede, die von den Gerichten nicht verurteilt wurde, sorgten dann international für Aufmerksamkeit und in den Weihnachtstagen 1949 wurde dann die Kölner Synagoge und das Mahnmal für die Opfer Nationalsozialismus mit Hakenkreuzen beschmiert und demoliert. Zwei junge Männer wurden festgenommen, doch die Tat provozierte Trittbrettfahrer. In den folgenden Wochen 1959-60 mehrten sich antisemitische Vorkommnisse. Bundeskanzler Konrad Adenauer musste sich öffentlich äußern. Warum mache ich das so ausführlich? Ich mache das so ausführlich, um darzulegen, dass... Okay, super. Geht das? Ja, perfekt. Okay. Okay, wir sind bei der Volksverhetzung und auch hier gab es Debatten im Bundestag, die sich lohnen nachzulesen. Die zeichnet Christoph Jahr in dem Buch, was ich vorhin schon empfohlen habe, nach. Es gab nämlich durchaus einen Gesetzentwurf, der Antisemitismus, also antisemitische Hetze, in den Tatbestand aufnehmen wollte. Wir wissen heute, dass es nicht drinsteht. Warum? Dieses Gesetz fand keine Mehrheiten. Ein solches, Zitat, David-Stern-Gesetz, Zitat Ende, würde die jüdische Minderheit rechtlich als privilegiert brandmarken, fürchteten dessen wohlmeinende Gegner in der SPD-Fraktion. Als Kompromiss gilt seither jede Herabwürdigung von abgrenzbaren Bevölkerungsgruppen, die deren Menschenwürde verletzt, als Volksverhetzung. Aus antirassistischer Critical Race Perspektive würde ein solcher juristischer Ansatz als colorblind kritisiert. Ich finde zu Recht. Denn dieser falsche Universalismus verdeckt, dass Hass und Hetze nicht wahllos irgendwelche Bevölkerungsgruppen oder rassischen Gruppen treffen, sondern vor allem jene, die aufgrund von Ideologien der Ungleichheit, also Rassismus und Antisemitismus, zu anderen erklärt werden. Jetzt kämpfe ich ein bisschen mit dem Mikro. Errungen wurden auch Gesetze gegen alltägliche Diskriminierung und da möchte ich euren Blick jetzt auf das AGG und das LADG wenden. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, ich hatte es vorhin schon erwähnt, also das Pendant zum Civil Rights Act in Deutschland mehr oder weniger, geht auf eine Richtlinie der Europäischen Union aus dem Jahr 2000 zurück, die EU-Antirassismus-Richtlinie. Und auch diese Richtlinie ist wiederum eine Reaktion auf eine Welle rassistischer und antisemitischer Gewalt in Deutschland und Europa Anfang der 90er Jahre, konkret zu datieren auf die deutsche Wiedervereinigung, geschuldet. Das erste Landesantidiskriminierungsgesetz wurde 2020 in Berlin verabschiedet, gegen den Widerstand von Polizeigewerkschaften und gegen den Widerstand von konservativen Politikerinnen. Es ist auch zu einem Symbol für eine neue rechtspolitische Kultur geworden, in der offen auch über institutionellen Rassismus gesprochen wird. Und dass in § 2 LADG rassistische und antisemitische Zuschreibungen ausdrücklich und zusammen benannt werden, das ist gut. Das ist ein Novum. Und das ist eine Errungenschaft vor allen Dingen zivilgesellschaftlicher Kräfte in Berlin. Und in der Praxis unterstützt es mich und meine Kolleginnen dabei, Rassismus und Antisemitismus im Austausch mit Behörden beim Namen zu nennen. Und es ermutigt Betroffene, sich auf das Gesetz zu berufen. Beides, Recht gegen Antisemitismus und gegen Rassismus, beweist sich aber letztlich erst bei der Anwendung vor Gericht, und das wird jetzt der letzte Teil meines Vortrags werden. Auch hier gibt es viele Parallelen, und du kannst es so lassen, es kommt jetzt gleich noch eine Folie. Und ich möchte einige dieser Parallelen nennen, indem ich euch Beispiele, ich hatte es am Anfang gesagt, ich könnte so viele nennen, indem ich euch einige Beispiele nenne. Zu einer Täter-Opfer-Umkehr kam es bei den polizeilichen Ermittlungen zum NSU-Komplex. Ja, den Angehörigen wurde unterstellt, dass es eigentlich Auseinandersetzungen, ja, ich will es gar nicht alles wiederholen, also quasi die ganzen rassistischen Zuschreibungen, die dazu geführt haben, dass die wahren Mörder zu spät gefasst wurden. Aber auch bei antisemitischen Morden kam es zu Täter- und Opferumkehrung. Zum Beispiel beim antisemitischen Mord an Schlomo Levin und seiner Frau Frieda Pöschke. Darüber hat Ronen Steinke in von mir schon angesprochenen Buch Terror gegen Juden geschrieben. In diesen beiden Fällen, also sowohl dem Gerichtsverfahren zum Mord an Schlomo Levin und Frieda Pöschke, als auch im Verfahren zum NSU-Komplex, wurden auch die Netzwerke der Täterinnen nicht aufgeklärt. Und in beiden Fällen wurden auch das Versagen der Polizei oder beziehungsweise die Rolle der Polizei eben bei der Verfolgung der Opfer nicht angemessen aufgeklärt. Im Fall der Morde an migrantischen Jugendlichen beim Attentat am Münchner OEZ 2021, was immer als Amok bezeichnet wird, aber eigentlich eine rassistische Tat war, und auch bei einem Übergriff auf einen jüdischen Studenten in Hamburg 2021 sahen Polizei und Staatsanwaltschaft nur psychisch kranke Täter und verschwiegen sowohl die rassistischen als auf der anderen Seite auch die antisemitische Motivlage. Im Fall eines Brandanschlags auf die Wuppertaler Synagoge 2014 konnte das Amtsgericht nicht zu der Überzeugung gelangen, dass die Tat antisemitisch motiviert war, obwohl das Tatobjekt sehr eindeutig war. Hat eine Handlung einen Bezug zum historischen Nationalsozialismus, fällt Staatsanwaltschaften und Gerichten die Entscheidung sehr leicht. Und das sage ich jetzt nicht überheblich, sondern es ist einfach so, dass es einfach viel zu wenig Definition und Handreichung zu Rassismus und Antisemitismus für die deutsche Justiz gibt. Das heißt, der Bezug zum NS macht die Entscheidung leichter. Mit antisemitischen Codes oder auch mit kulturalistischem Rassismus tut sich die Justiz dagegen oft sehr schwer. Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft konnte Thilo Sarrazins Äußerung, ich habe Deutschland schafft sich ab, vorhin schon angesprochen, über Muslime, über türkische und arabische Menschen in Berlin nicht rassistisch finden. Ebenso konnten die Richter des Oberlandesgerichts Nürnberg bei Xavier Naidus Songs über die Kein Herzbank, die mit unserer Kohle zockt, und Baron Totschild, ein schlauer Schmock, der den Ton angibt und die einfachen Leute wie Trottel dastehen lässt, keinen Antisemitismus erkennen. Die antiziganistischen Geld für Oma statt für Sinti und Roma Plakate der NPD stellen nach Auffassung mehrerer Verwaltungsgerichte bis heute keine Volksverhetzung dar. Die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe musste erst gerichtlich angewiesen werden im Fall von Plakaten Zionismus stoppen, Israel ist unser Unglück, Schluss damit, wegen Volksverhetzung zu vermitteln. Also ich hoffe, ihr seht, dass die Parallelen auf der Hand liegen. Und so wie die Strafgerichte die Mehrdeutigkeit von rassistischen oder chiffrierten antisemitischen Botschaften oft zugunsten der rassistischen und antisemitischen Täter und Täterinnen auslegen, so nutzt das Mehrdeutigkeitsargument auch im zivilrechtlichen Streit den Rassisten und Antisemiten, die vermittels Unterlassungserklärungen dagegen vorgehen, als solche benannt zu werden. Bekanntheit erlangt hat oder haben zwei Urteile des Landgerichts und des Oberlandesgerichts München in einer Auseinandersetzung zwischen der Publizistin Jutta Ditfurth und dem Herausgeber des Kompaktmagazins Jürgen Elsässer, der die Klaviatur des kodierten Antisemitismus perfekt beherrscht. Ditfurth hatte Elsässer einen glühenden Antisemiten genannt. Weil die Bezeichnung als Antisemit in der Öffentlichkeit jedoch als diskreditierend verstanden werde, lag nach Auffassung der Gerichte eine besonders schwere Verletzung der persönlichen Ehre von Elsässer vor. Das liege entscheidend daran, jetzt zitiere ich aus einer viel kritisierten Stelle des Urteils, dass, Zitat, nach dem allgemeinen Verständnis zumindest auch zum Ausdruck kommt bei Antisemitismus, dass die gemeinte Person die Überzeugung teilt, die zu der Ermordung von 6 Millionen Juden unter den nationalsozialistischen Schreckensherrschaft geführt haben oder die möglicherweise sogar in diesem Sinn handlungsbereit sind. Also das ist die Definition von Antisemitismus. Der Journalist Dennis Yücel kommentierte das Urteil treffend, gemessen an dieser Definition wurde der letzte Antisemit in Deutschland um 1960 gesichtet, beziehungsweise in Jerusalem 1960 gesichtet und natürlich meint er damit Eichmann. Rechtlich hat diese historische Verengung von Antisemitismus eben handfeste Konsequenzen. Sie schützt jene,
die heute ganz gezielt antisemitische Codes verwenden. Für eine strafrechtliche Verurteilung ihrer Äußerungen reicht es nicht aus. Die zivilrechtliche Auseinandersetzung mit denjenigen, die ihre Äußerungen als antisemitisch markieren, können sie gewinnen. Ganz zum Schluss, ich hatte es am Anfang versprochen, nicht versprochen, ich hatte es angekündigt, möchte ich noch auf den Fall Kuwait Airlines eingehen, den viele von euch sicherlich kennen. Ein Fall, in dem das Landgericht Frankfurt und dann später das Oberlandesgericht darüber zu entscheiden hatte, wie die Weigerung einer kuwaitischen Fluggesellschaft, israelische Passagiere zu transportieren, nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz zu bewerten sei. Und dass diese kuwaitische Airline diesen Transport nicht vornimmt, hat damit zu tun, dass es in Kuwait ein Gesetz gibt, das es verbietet, Geschäfte mit Juden zu machen. Und wenn man das macht, drohen knallharte Konsequenzen. Also das kann man durchaus mit Gesetzgebung im Nationalsozialismus vergleichen. Was hat das Landgericht Frankfurt gemacht? Das hat sich das AGJ genommen und hat da reingeguckt und da steht Rasse und ethnische Herkunft und Religion. Und dann hat das Gericht entschieden, dass es hier kein Verstoß gegen das AGG vorliege, weil die Beklagte frage ja lediglich nach der Staatsangehörigkeit. Also es geht ja darum, israelische Staatsangehörige nicht zu transportieren. Und das Gericht lehnte auch das Vorliegen einer mittelbaren Benachteiligung wegen der ethnischen Herkunft oder der Religion ab. Das hat die zweite Instanz dann gemacht. Das komme zwar in Betracht, weil Angehörige eines bestimmten Staates, also Israel, typischerweise durch ihre Abstammung, ihres nationalen Ursprungs und ihre Religion in diesem Staat geprägt sind. Für das kuwaitische Gesetz, auf das die Fluggesellschaft ihre Weigerung gegründet hatte, spielte das jedoch keine Rolle, Zitat. Ob die Staatsangehörigen jüdischen, christlichen oder sonstigen Glaubens sind. Das heißt, der Antisemitismus, der dieser Entscheidung zugrunde liegt, israelische Staatsangehörige nicht zu befördern, hat in diesem Urteil überhaupt keine Rolle gespielt. Und das hat natürlich auch was mit der Verfasstheit des Gesetzes zu tun. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, deren Arbeit ich wahnsinnig schätze, hat daraufhin vorgeschlagen, das AGG zu erweitern, um die Kategorie Staatsangehörigkeit. Und ich würde sagen, es wäre doch viel sinnvoller, das AGG zu erweitern, so wie es das LADG gemacht hat, nämlich Rassismus und Antisemitismus ausdrücklich aufzunehmen. Damit bin ich auch schon am Ende. Ich habe noch ganz viele Folien mitgebracht, aber wie gesagt, die können wir gerne in der Diskussion nehmen. Ich finde, dass all diese Fälle dreierlei aufzeigen. Erstens, es gibt zahlreiche Parallelen in der Bewertung rassistischer und antisemitischer Diskriminierung durch die Justiz. Zweitens, Gerichte machen sich zu viele Gedanken um Rassen, um Ethnien, um Teile der Bevölkerung und zu wenig Gedanken über rassistische und antisemitische Zuschreibungen und Projektionen, die den Diskriminierungen, die diese Menschen treffen, zugrunde liegen. Drittens, deswegen sind Formulierungen wie in Paragraph 2 LADG und Orientierungs- und Auslegungshilfen wie die ihrer Arbeitsdefinition Antisemitismus und die ihrer Arbeitsdefinition Antiziganismus so wichtig. Vielen Dank.